Frohe Weihnachten allerseits. Schön, dass ihr da seid. Perfekte Weihnachten hat der Jürgen eben schon aufgerufen. Dem einen oder anderen hat das vielleicht vorher auch so geprickelt und gedacht, ah, dieses Jahr muss es mal passen, nach diesem Katastrophenjahr müssen wir jetzt perfekte Weihnachten feiern. Und vielleicht kennt ihr aber auch Leute wie ich, also nicht wie ich selber bin, sondern die, die ich auch kenne, denen kann es gar nicht schnell genug gehen. Heute, zweiter Weihnachtsfeiertag und heute Nachmittag heißt, so, das war's dann jetzt mit Weihnachten für dieses Jahr. Lass uns schon mal das ganze Geräusch einpacken. Ab morgen gucken wir auf Silvester, auf den Skiurlaub, auf all das, was jetzt kommt. Wann ist der Müll in dieser Woche dran? Wir haben jetzt seit August stehen die Nikoläuse, die Lebkuchen in den Regalen. Das reicht jetzt mal. Seit Totensonntag war alles schon geschmückt. Also komm, Baum raus. Wann kommt der CVM und holt die Bäumchen ab? Also reicht jetzt, oder? Ab morgen genug. Es gibt so Leute, für die ist das eine richtige Erleichterung, wenn diese Feiertage vorbei sind. Dieses ganze aufgeladene Gefühlsgedusel. Und dieses ganze tolle Essen, das schmeckt natürlich, aber irgendwie denkt man, boah, die Hose spannt, es wird Zeit für normale Kost. Ja. Nach den ganzen Begegnungen mit den lieben Verwandten ist man vielleicht auch froh, wenn man ihnen nachwinkt, wenn sie wieder gehen. Und die ganzen Tage auf der Couch, oh, irgendwie müssen wir jetzt mal langsam wieder in die Gänge kommen. Ja. Wir sind doch hier in Lützelinden, da arbeiten wir doch alle gerne. Also, der ein oder andere mag das nachempfinden, nach Weihnachten. Ja, wie ist das nach Weihnachten? Das gab es damals auch schon. Weihnachten dauert ja auch damals nicht eine Woche oder so. Nach der Geburt des Christkindes ging das Leben ja irgendwie weiter. Und das, man fragt sich vielleicht ein bisschen, wie eigentlich. Ich würde gern heute Morgen mal mit euch drauf gucken, wie das damals war. Was von Weihnachten eigentlich geblieben ist. Und damit gucken wir so ein bisschen auch auf unsere nächsten Tage. Also vielleicht diese Zeit zwischen den Jahren, wie wir das so schön nennen, oder auch schon ins neue Jahr hinein. Hat so ein Weihnachtsfest einen Nachklang? Oder ist das alle Jahre wieder? Und man sagt sich, jo, ein Weihnachten mehr, Kerbe in das Gewehr. Wir lesen dazu mal einen Satz aus der berühmten Weihnachtsgeschichte, und zwar den Vers 20, der meistens das klassische Weihnachtsevangelium, was so gelesen wird, abschließt. Lukas 2, Vers 20, und der lautet: Die Hirten kehrten zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Jo, das war's dann mit Weihnachten. Zurück zu den Wurzeln, back to the roots, die Hirten verlassen den Ort des Geschehens. Und wenn ihr mal diese Weihnachtsgeschichte nochmal lest, dann fällt auf, dass die Hirten schon so die Hauptakteure waren, also die am meisten in dieser Weihnachtsgeschichte vorkommen. Zurück ins normale Leben. Gut, heutzutage, wenn das heute passiert wäre, dann hätten sie wahrscheinlich kurz noch eine Instagram-Story gepostet, hätten noch ein paar Videos gedreht, ein paar Fotos geteilt und damals schwierig, da blieb nur was im Gedächtnis. Ja, man hat Eindrücke gesammelt, die Älteren unter uns erinnern sich, das war in unserer Jugend auch noch so, und die hat man mitgenommen, so in Erinnerung. Und da war, denke ich, bei diesen Hirten eine Menge Erinnerung, denn da war ja eine Masse passiert in dieser Nacht. Dieser Schock, plötzlich mitten, du bist am Schlafen oder am Halbwachen da am Feuer oder so, und dann so ein Engelauftritt, ja, mit himmlischem Posaunenchor. Also Wahnsinn, die Angst vor diesem grellen Licht, ja, kommt da jetzt ein UFO? Die Amerikaner diskutieren ja gerade fleißig, ob es echte UFOs gab. Könnt ihr ja mal mit drüber diskutieren, ich weiß es nicht. Aber für die Hirten irgendwie irre, so mitten in der Nacht so ein grelles Licht. Was kommt da auf uns zu? Dann diese überraschende Nachricht, ein himmlischer Retter sei auf die Erde gekommen. Ja, wo ist er? Was ist das für einer? Dieser Sound, den die Engel da hatten, wahrscheinlich haben sie das noch weiter geträllert, ne? So ein Ohrwurm, Ehre sei Gott in der Höhe. Dann diese spontane Entschlossenheit, ey komm, wir lassen die Arbeit Arbeit sein, wir gehen jetzt und gucken uns das an, ob das stimmt. Und dann sind sie ja nach Bethlehem getigert und haben diese Entscheidung getroffen, die Herden lassen wir jetzt mal zurück. Dann, man muss sich das ja vorstellen, gab es ja noch keine Straßenlaternen, ja, die sind durch dieses Dorf getappert und haben gesucht, vielleicht hatten sie ja eine Öllampe oder was dabei. Wo ist denn jetzt bitte schön da ein Kind? Ja, könnt ihr mal in Lützelinden nachts gucken, ob ihr jemand findet, der ein Kind gekriegt hat. Irgendwann haben sie dann das richtige Haus dann doch gefunden. Dann diese Verblüffung, ja, so eine junge Familie und ein Neugeborenes, okay. Und dann, wie sie da vor dieser Krippe stehen. Also man kann sich das ja nur ausmalen, es wird ja nicht berichtet, aber vielleicht schon irgendwie mit zittrigen Knien nach so einem Engelauftritt. Und dann, ja, sind sie vielleicht sogar zu Boden gegangen, ja, haben dieses Kind bestaunt, Gott dafür gelobt, dass sie das als erstes sehen durften. Sie als Hirten, ja, nicht irgendwelche großen Politiker. Und dann diese Freude, dass das stimmt, was der Engel da gesagt hat, dass sie sagen, ey, das ist ja echt wahr, das gibt's doch gar nicht. Und dann diese ganzen Fragen, die Antworten, ne, mit Maria und Josef haben sie sich dann unterhalten, ja, wo kommt ihr her und was macht ihr hier und wieso und wie ist das zugegangen? Und dann sind sie ja irgendwann da wieder abgedampft, haben noch ein paar Leute getroffen, wahrscheinlich morgens früh schon am Wasser holen oder Feuer machen und haben denen erzählt, was sie da erlebt haben, gesagt, ey, könnt ihr euch vorstellen, was uns passiert ist, das glaubt ihr im Leben nicht. Und die verblüfften Blicke dann der Leute, mit denen sie ins Gespräch kommen, dieses Adrenalin in den Adern, ja, die konnten nicht mehr pennen, der fehlende Schlaf war vorbei und das hat sich so in der Erinnerung eingebrannt. Ja, das vergisst man nicht mehr, das haben die wahrscheinlich ihren Enkeln noch erzählt, was da gelaufen ist. So weit, so gut, Weihnachten. Tja, und danach? Zurück zu den Tieren. Die haben davon nichts mitgekriegt. Die sind noch genauso wie gestern auch. Die warten. Geht wieder weiter, ne? Wasserstellen suchen, Futterplätze aufsuchen. Streit mit den Kollegen vom Nachbar, von der Nachbarherde, ja, um die besten Plätze. Wer darf zuerst und wie ist es? Und dann die unzufriedenen Besitzer der Herden, die immer was zu mäkeln haben, dem man sowieso nicht recht machen kann. Was hast du mit meinem Schaf wieder gemacht? Tja, was bleibt da von Weihnachten? Was bleibt von Weihnachten, wenn morgen der normale Alltag wieder weitergeht? Vielleicht habt ihr noch Urlaub, vielleicht Ferien habt ihr sowieso noch. Aber irgendwann enden auch die, ja, und dann, wenn das neue Jahr anfängt. Nun, nicht jedes Weihnachten, und das von 23 auch nicht, muss immer etwas Außergewöhnliches sein. Ne? Nicht dieses perfekte, tolle, es reicht ja auch schon ein ganz normales Weihnachten, dieses alljährliche Fest. Aber das will uns ja eigentlich an das Ursprungsweihnachten, und dieses Original von damals, daran will uns das ja erinnern, alle Jahre wieder. Den Tag, den die Hirten damals wirklich live miterlebt haben, wo die mittendrin waren in der Challenge, dieser Tag damals hat tatsächlich die Welt verändert. Wir stellen sogar unsere Uhren und Kalender danach. Fraglich, ob der auch uns heute noch in irgendeiner Form berührt, verändert, irgendwas mit uns macht. Welche Rolle spielt dieses Kind in der Krippe, wenn ja jetzt im neuen Jahr vielleicht wieder ein neues Projekt ansteht in deinem Job und du jetzt schon so ein bisschen am Gucken bist und denkst, oh, wie mache ich das und was müsste ich alles noch regeln und mit wem müsste ich noch alles daten und, welche Geschichten laufen da? Macht dieser vielbeschworene Friede auf Erden, über den wir an Heiligabend nachgedacht haben, macht er demnächst irgendeinen Unterschied, wenn du, ja, in deiner Ehe wieder mal ziemlich Zoff hast, wenn ihr euch nicht versteht oder wenn ja, der Streit mit deinem Nachbarn, der schon das ganze Jahr so brodelt, wenn der auf einmal vielleicht sogar eskaliert, wo ist dann dieser Friede auf Erden? Ist das für dich von verändernder Bedeutung, dass Gott Mensch geworden ist? O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel, lauf. Alter Text, aber dass Gott Mensch wurde, ist das ein Unterschied jetzt im künftigen Umgang mit Leuten in der Schule oder am Arbeitsplatz oder hier im Dorf mit Leuten, die dich nerven, die dich vielleicht unfair behandeln, die total doof sind? Tja, zurück in den Alltag. Dieser Text, dieser Vers 20, ist die letzte Erwähnung in der Bibel, wo diese Hirten noch vorkommen. Danach schweigt die Bibel darüber. Ich habe mich gefragt, ob die 30 Jahre später noch gelebt haben. Ich weiß ja nicht, wie alt die waren, die Jungs, ne? Oder wie alt sie geworden sind. Gehörten die womöglich zu denen, die Jesus dann gefolgt sind, als Jesus dann tatsächlich erwachsen war und aufgetreten ist? Haben die womöglich Karfreitag noch erlebt in Jerusalem oder haben sie davon gehört? Ostern? Oder war das alles schon nach ihrer Zeit? Gehörten sie womöglich sogar zu den ersten Christen an Pfingsten? Keiner weiß es. Werde ich im Himmel vielleicht mal nachfragen. Also so plötzlich, wie die in der Weltgeschichte auftauchen und heute noch in unseren Krippen unter den Weihnachtsbäumchen als Figürchen rumstehen, so unerkannt verschwinden sie im Dunkel der Geschichte. Wir haben noch nicht mal einen Namen von denen. Von den drei Weisen bilden wir uns ja ein, die Namen zu kennen, auch wenn die natürlich nicht historisch verbrieft sind. Aber von den Hirten weiß keiner, wie die hießen. Keine Ahnung. Gott kreuzte ihren Lebensweg an diesem einen Tag, in dieser einen Nacht und danach gingen die Wege wieder weit auseinander. So hat man das Gefühl. Aber diese Begegnung hat dafür gesorgt, dass wir heute noch was von ihnen wissen. Das finde ich schon spannend. Und wisst ihr, als ich darüber nachdachte, dachte ich, das ist irgendwie für mich zumindest oft sehr beruhigend. Manchmal hat man ja so den Eindruck, diese Wucht dieser Weihnachtsbotschaft, diese gewaltige Nachricht, das müsse doch aus jedem von uns einen Petrus, einen Paulus, einen Mose oder eine entsprechende Frau machen. Das bin ich doch meistens gar nicht. Weltverbesserer, Weltveränderer, die von nun an die gesamte Gesellschaft revolutionieren, unsere Gemeinde müsste boomen und die ganze Mittelhessen müsste durch uns gesegnet werden. Ja. Wisst ihr, das Beispiel der Hirten lehrt mich oft Gelassenheit. Nicht jeder von uns wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und das ist auch gut so. Und nicht alle werden bedeutende Reformatoren und Buchautoren, Influencer oder was auch immer. Wenn du es machst, auch gut, freu dich. Aber dieses fröhliche Zeugnis dieser kleinen Truppe hier, und so auch das fröhliche Zeugnis unserer kleinen und großen Gottesbegegnung, die du im Laufe des Jahres oder vielleicht sogar an Weihnachten hattest, das reicht oft schon. Mehr brauchst gar nicht. Teil einfach mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten schlicht das, was dich an Jesus beeindruckt. Vielleicht hast du ja irgendwas, was dich an diesem Jesus beeindruckt, warum du heute auch hier bist. Teil das, das reicht. Back to the roots. Wenn du etwas mit ihm erlebst und ihm dafür dankbar bist, mach daraus kein Geheimnis. Sprich drüber. Teil's mit anderen. Die Hirten hatten ihren Platz in der Heilsgeschichte und du hast deinen. Muss nichts Großes sein. Guck mal auf ein zweites hier. Ich habe es mal Hörverstehen genannt. Also viele Lehrende, die benutzen ja Podcasts heutzutage, um Hörverstehen zu fordern. Also du hörst dir was an und dann sollst du es wiedergeben, sollst es erklären, vielleicht nochmal anders ausdrücken und so weiter oder in Englisch oder anderen Sprachen. Also Hörverstehen. Höre ich was und verstehe ich das? In der Weihnachtsgeschichte geht es auch vor allem um das Hören, um das Wort, ja, um diese alte Vokabel nochmal zu benutzen. Die Hirten verlassen wohl ihre Felder, um das Kind zu sehen. Ja, das steht da. Aber genau genommen gehen sie, um die Geschichte zu sehen, die da passiert ist, wenn man diesen Text mal liest. Im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Chema. Und das bedeutet eigentlich die Erzählung, die Rede wollen sie sehen. Also sie gehen, um ein Wort, etwas, was sie gehört haben, zu beobachten, zu entdecken. Sie gehen nach Bethlehem, um die Erzählung der Engel zu sehen. Und was sie sehen, das steht unter diesem Vorzeichen eines Wortes, einer Verkündigung, nämlich euch ist heute der Heiland geboren. Das wollen sie sehen. Das Kind in der Krippe ist also gar nicht mal der eigentliche Auslöser ihrer großen Begeisterung, ihrer Freude, ihrer Euphorie, sondern die Bestätigung dessen, was sie gehört haben, dass das eingetroffen ist, das macht sie völlig hip und aus dem Häuschen. Euch ist heute der Heiland geboren, das habt zum Zeichen, also daran werdet ihr es merken, ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend, und sie fanden beide, Maria und Josef, dazu auch das Kind in der Krippe liegend. Also das Kind ist ein Zeichen für Gottes Worte. Das von Lukas betonte an Weihnachten ist das Wort über dieses Kind, das Wort der Engel. Und das ist spannend, weil irgendwie für unser Empfinden es doch eigentlich um das Kind geht, oder? Von dem Kind, guckt nochmal nach, ist eigentlich fast gar nicht die Rede in diesem Text. Wie sah denn dieses Kind überhaupt aus? Das wäre doch heute interessant. Ich habe ja neulich ein Enkelchen gekriegt. Die Leute fragen ja, wie sieht es denn aus? Wie groß ist es? Wie schwer? Was hat es denn gewogen? Steht hier alles nicht. Auch die Umgebung der Krippe wird nicht näher beschrieben. Viele Bildhauer und Skulpturenkünstler machen sich Gedanken. Oft wird das ja ins bayerische Alpenvorland verlegt, die Krippe. Nun gut. Aber wer war denn überhaupt der Gastgeber? Steht da nicht. Wie war dieser Raum ausgestattet? Wie sah denn dieser Stall da aus? Keine Ahnung. Gab es überhaupt einen Ochsen und einen Esel? Steht da alles nicht. Ein moderner Historiker hätte es an diesen Details womöglich nicht fehlen lassen, weil das natürlich eine Atmosphäre gibt, wo man auch ein bisschen mehr Geschmack kriegt. Wie war es denn damals im Original? Das steht hier alles nicht. Es wird kein Stimmungsbild erzeugt. Das Sehen war eigentlich für die Hirten nur das Trittbrett des Hörens. Auf das Wort kam es an. Heute ist es meistens ja umgekehrt. Wir leben in einer sehr visualisierten Gesellschaft. Heute zählen Bilder. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele Milliarden Bilder es auf Insta und sonstigen Kanälen gibt. Und je schöner, desto besser. Menschen reisen an die irrsinnigsten Orte, um das eine perfekte Foto zu machen. Der Mensch des 21. Jahrhunderts vertraut eigentlich vor allem seinen Augen, trotz vieler KI-gestützter Softwares, die Bilder natürlich genauso faken oder perfektionieren können. Wir vertrauen oft mehr den Augen als den Ohren. Lukas macht Mut zum Hören. Der sagt, Leute, hört ruhig nochmal hin. Den Worten Gottes zu vertrauen, die Engel da verbreiten. Das haben die ja schon im Vorfeld gegenüber Maria gemacht. Da kam ja auch so ein Engel zu ihr und hat ihr das alles erzählt, was passieren wird. Und dann kam es ja auch so. Und so war auch bei den Hirten. Und dann heißt es ja, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Also es kommt zum Hörverstehen. Ja, ich habe es gehört. Ich war unsicher, ich war zweifelnd. Ich dachte, oh, kann nicht sein. Und dann habe ich es gesehen und sage, ey, stimmt, was ich gehört habe. Cool. Die Hirten checken also, dass das, was Gott sagt, stimmt, dass es wahr ist. Dass darauf Verlass ist. Die Weihnachtsgeschichte motiviert uns heute immer noch zum Hinhören. Gott zuzuhören und sich von der Wahrheit des Gesagten beeindrucken, überraschen, erneuern zu lassen. Das kann man bis heute testen, ja. Auch wenn wir kein leibhaftiges Kind mehr in der Krippe haben. Aber Gott stellt ja Sätze in den Raum. Die Bibel ist ja voll von Worten und Sätzen Gottes, wo er Sachen sagt. Ich habe einfach mal drei wahllos rausgegriffen. Was sagt Gott so alles? Was kann man von Gott hören? Der sagt sowas wie, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht am Ende dieses Jahres. Glaube nur, wenn du schon mal an 24 denkst. Bittet, so werdet ihr empfangen, also ihr bekommt was. Auf das, also damit eure Freude vollkommen sei. Hör's mal, zieh's dir mal rein. Nehmt auf euch mein Joch, also tragt eine gewisse Last, die ich euch gebe, lernt von mir, Denn ich, sagt Gott oder Jesus vielmehr, bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, spannende Zusage, spannendes Versprechen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oh, wie oft hätte ich gern Ruhe für meine Seele. Also, was Gott so sagt, das sind so ein paar Beispiele, lässt sich testen, lässt sich überprüfen. Vielleicht wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, indem ich mir so einen Satz nehme, ihn mir zu eigen mache und sage, okay, jetzt will ich das mal wissen, ob es stimmt. Wir wollen unbedingt sehen, was wir gehört haben, heißt es von den Hirten, diese Botschaft, die Gott uns mitgeteilt hat. Und diese Weihnachtserfahrung der Hirten, die wünsche ich dir, dass du da auch mal Lust drauf hast, zu sagen, das will ich jetzt mal ausprobieren, ich will mir mal so einen Satz oder noch einen anderen aus der Bibel nehmen und mal checken, ob das stimmt. Ich nehme jetzt Gott einfach mal beim Wort und probiere es mal aus. Und das ist eine spannende Challenge. Die Maria, die hat das auch gemacht, da heißt es so schön, Maria nahm alles in sich auf, was sie so gehört hat, bewegte das, was sie gehört und erfahren hatte, in ihrem Herzen. Also, nimm mal was mit und geh mal da so ein bisschen mit durch die Woche. Gott redet. Davon sind wir hier als Christen überzeugt. Das tut er nicht nur an Weihnachten, nicht nur damals in dieser einen Nacht, sondern das tut er bis heute. Und wir haben die Chance, so eine Botschaft, so eine Message mal im Alltag zu testen, auszuprobieren. Weihnachten setzt sich für dich da fort, wo du diese Erfahrung der Hirten machst. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Wenn du das für dich erlebst, dann passiert eine ganze Menge. Was wir alle brauchen, und damit möchte ich schließen, ist Hoffnung zu verbreiten. Von den Hirten heißt es, sie priesen und lobten Gott. Schöne biblische Formulierung. Ja, wie stellt man sich sowas jetzt vor? Haben die da alle auf den Knien gelegen und Halleluja gerufen? Oder wie war das denn? Was war da los? Nun, preisen. Ja, schönes altes Wort. Verherrlichen kann man es auch übersetzen. Also das... Vielleicht stellst du dir so vor, wie die Jungs und Mädels, die im Stadion sitzen, ja, und dann wird am Anfang eine Choreo gemacht für die Mannschaften, die einlaufen. Die preisen ihre Jungs da unten oder die Mädels, wenn es eine Damenfußballmannschaft ist, ja. Da wird richtig gefeiert. Und diesem Preisen geht in der Regel ein Staunen voraus, also eine Beeindrucktsein, eine positive Verblüffung, dass da etwas Tolles zu erwarten ist oder schon etwas Besonderes passiert ist. Und daraus folgt dann ein anerkennendes Reden oder Singen oder Jubeln über das, was man erlebt hat. Also in dem Sinne von, oh, das hätte ja nie im Leben gedacht, dass das und das passiert oder das hat mich jetzt echt umgehauen. Das muss ich jetzt einfach mal mit anderen teilen. Gepaart mit Bewunderung und Respekt ist Preis und Verherrlichung die Folge. Also dieser Soldat zum Beispiel, der Augenzeuge der Kreuzigung war, bei dem steht das auch. Als der sah, dieser Offizier, was geschehen war, da gab er Gott die Ehre. Er verherrlichte Gott bei einer Hinrichtung. Ja, muss man sich mal. Und er sagt, wirklich und wahrhaftig, das war ein durch und durch gerechter Mensch. Da ist diese Verblüffung, dieses Staunen, ja, dieses Ungläubige, wo man sagt, ey, was war hier los? Und genau dieses Wort wird auch auf die Hirten angewandt. Diese Hirten priesen Gott. Das meint, sie erzählten davon, was sie da beeindruckt hat, was sie verblüfft hat, was sie begeistert hat, vielleicht auch, was sie nicht kapiert haben. Und sie teilten die Erfahrung mit Leuten, die ihnen so begegneten. Alle, die von diesen Ereignissen hörten, staunten über das, was die Hirten ihnen erzählten, heißt es in dieser Geschichte. Also diese Jungs, die verbreiteten Hoffnung, von der sie selber gerade so ein Stück angesteckt waren, weil sie irgendwie darin lebten. Hoffnung verbreiten. Ich weiß nicht, ob es etwas Elementareres gibt in unseren Tagen, was Menschen brauchen. Bei uns selbst angefangen und bei vielen, vielen in unserem Umfeld, auch in unserem Staat und in dieser Welt. Hoffnung verbreiten. Gerade und auch nach Weihnachten. Wenn die Feiertage rum sind und man jetzt so das Ganze vor sich sieht, was so kommt. Wenn diese ganzen Krisen, die Jürgen schon im Gebet erwähnt hat, dann wieder doch hochkochen und Besinnlichkeit, wenn sie denn da war, einer sehr tiefen Ernüchterung weicht, Hoffnung verbreiten. Also ich glaube, dass wir das ein Stück von Gott bekommen, dass wir das können. Weil das Wort von diesem Kind in der Krippe die Hoffnung für diese Welt ist. Der Petrus lädt uns mal dazu ein, wenn er schreibt, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bei Licht betrachtet, gucken wir noch mal so ganz klein bisschen konkret in die Geschichte hinein, gab es ja für die Hirten überhaupt gar keine nachhaltige Hoffnung, oder? Was hatten die denn in der Hand? Der Herodes war immer noch im Amt, und zwar noch ein paar Jahre. Und der wütete grausam, ja, der war schlimmer als jeder moderne Diktator, hat seine eigenen Leute umgebracht und viele andere mit, hatten die ganzen Kinder von Bethlehem da später gemeuchelt, Massaker, also es tut dem Modernen keinen Abbruch. Die Römer damals als Besatzungsmacht, das war kein Späßchen, ja. Mit unglaublichen Steuerlasten, die Leute wussten nicht mehr ein noch aus, was die denen alles für Knete zahlen mussten und die ganzen Schikanen im Alltag, was die unterdrückt haben. Naja, dann sucht man halt vielleicht bei irgendwelchen Kirchen oder damals bei den Priestern. Und was war da los? Das waren machtgeile Jungs. Ja, denen war Gott und die ganze Geschichte gar nicht so wichtig. Die hatten auch keinen Trost aus der Bibel zu bieten. Die haben auch schöne Reden gehalten, haben bei den Römern sich lieb Kind gemacht, haben vor allem dafür gesorgt, dass sie selber genug hatten in ihren Taschen. Die Armen des Volkes, naja, pro forma, ne? Was gab denn da noch Hoffnung für die Hirten nach Weihnachten? Diese kleine Familie um das Christuskind musste kurz danach nach Ägypten flüchten, ja, Asyl suchen. Die waren weg. Ja, sie kehrten dann irgendwann später nach Nazareth zurück, hatte keiner mitgekriegt. Aber von der Herrschaft des Sohnes Davids, was die Engel da gesungen haben, da war doch weit und breit und auch Jahre hinaus nichts. Aber auch gar nichts zu sehen. Und erst nach 3 Jahrzehnten fing Jesus dann mal an, öffentlich aufzutreten, zu predigen. Ja, er hat auch ein paar Wunder getan. Aber ob die Hirten das überhaupt noch mitgekriegt haben, ich sage es ja schon, war fraglich. Ne? Und so ist auch unsere Hoffnung häufig nur in den Worten, in dem, was wir gehört haben, begründet. Darin liegt eine reelle und eine konkrete Hoffnung. Man sieht sie meist noch nicht, wenn man durch Lützelinden läuft, wenn man morgen, übermorgen wieder am Arbeitsplatz auftaucht. Sie scheint vertrieben zu sein nach Weihnachten. Sie scheint abgetaucht, sie ist so unscheinbar, diese Hoffnung so surreal. Wir haben oft nur ein Versprechen in Händen und sehen noch nichts von der tatsächlichen Vollendung. Aber wir haben dieses Wort. Wir haben Weihnachten mit dieser Botschaft, die eingemeißelt ist in die Weltgeschichte. Vielleicht haben wir die eine oder andere Erfahrung, ja, auf die wir auch gern zurückschauen, aber bis zur vollständigen Erfüllung dieser Nachricht, dieses Weihnachtsevangeliums, leben wir doch in hier und jetzt in dieser banalen Welt, ohne dass sich irgendwas Großes, Weltbewegendes tut. Was haben wir eben gehört? Bittet, so wird euch gegeben. Ja, das ist eine Zusage Gottes, ein Versprechen. Gott gibt uns sein Wort und sagt, kannst dich drauf verlassen, bittet, es wird euch gegeben. Und punktuell erlebt man das und sieht das auch mal. Dann sind wir auch begeistert, ja, und berichten, sagen, ey, ich muss dir mal eine Gebetserhöhung erzählen. Ja, und dann kennen wir auch alle, dann kommen lange Strecken, wo nichts passiert. Wo nichts von diesem göttlichen Licht sichtbar ist, wo man betet und nochmal betet und nochmal betet und dann holt man noch einen dazu und sagt, lassen wir zusammen beten. Jo, und es passiert nichts. Und man wartet und hofft, vielleicht weil die Diagnose nicht gut war und du betest weiter. Und manchmal verzweifelt man daran, weil die Erfüllung irgendwie auf sich warten lässt und man nicht weiß, ja, wann passiert es denn jetzt endlich? Dieser neugeborene König in der Krippe trat erst nach 30 Jahren in Erscheinung. Und selbst dann bestieg er ja keinen Thron, was seine Jungs immer erwartet haben, sondern er wurde an ein Kreuz gehängt. Statt Juwelen schmückt ihn eine Dornenkrone. Und er ist elendig gestorben. Man musste annehmen, jetzt ist Weihnachten und Karfreitag, aber mal so ganz vorbei, ja? Da brauchst du jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und an Ostern steht der wieder aus dem Grab auf. Unfassbar. Und nach 40 Tagen fährt er gen Himmel. Und seither regiert er immer noch unsichtbar. Aber, laut seinem Wort, mit Macht über Himmel und Erde. Was für eine Story, ja? Und wir glauben diesem Wort, nicht dem, was wir sehen. Und so ist unser Leben nach Weihnachten geprägt, von dieser Erwartung, dass Gott sein Wort sichtbar bestätigen wird. Wir haben sein Versprechen. Wir rechnen damit, dass das wirklich passieren wird. Und insofern gibt Weihnachten immer Hoffnung. Hoffnung für den Alltag, weil das, was Gott bereits tat, indem Jesus tatsächlich gekommen ist, weil es das umso sicherer macht, dass er auch noch das tun wird, was bisher noch nicht eingetreten ist, was noch aussteht. Wir nehmen also in dem Sinne Abschied von Bethlehem, von Weihnachten, aber wir nehmen die Hoffnung mit. Diese feste Zuversicht, dass Gott sich an sein Wort hält. Damals, heute und auch 24 und darüber hinaus. Damit kann der Alltag kommen, wissend, es wird nicht alles rosig und auf Wolken gebettet sein, aber Gott ist dabei. Dieses Kind von Bethlehem geht mit. Wenn wir eine Hoffnung haben, dann die. Herr Jesus, ich danke dir für diese Weihnachtsstory, so altbekannt. Manchmal kann man sie schon gar nicht mehr hören, aber irgendwie ist doch was dran. Und wir feiern das, weil wir uns danach sehnen, dass endlich alles gut wird, dass endlich heile Welt ist, dass endlich alles perfekt läuft und erwachen dann doch oft ernüchtert und ja, enttäuscht in der Realität des Alltags, der wiederkommt. Ich bete, Herr, dass dieses Versprechen, dieses Wort von Weihnachten, dass das bei uns eingehakt hat mit Widerhaken, dass das bei uns bleibt und mit uns geht, weil diese Hoffnung real ist. Sie ist damals wahr geworden, du hattest das ja seit Jahrhunderten angekündigt, dass du Mensch wirst, dass du kommst und dass die Hoffnung auf dich, den König der Herrlichkeit, dass die eines Tages wahr wird, das hast du sicher zugesagt. Darauf warten wir. Danke, Herr, dass unser Alltag zwischendurch trotzdem von deiner Gegenwart geprägt sein darf und so geh mit, behüte und bewahre uns in dem, was auf uns wartet. Lass uns nicht verzweifeln, sondern immer wieder mutig und fröhlich nach vorne schauen, gewiss. Das Kind in der Krippe ist der erste Anfang und da kommt noch ganz, ganz viel. Amen.